SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe mit Michael Lüsier. Heute geht es um das neue Buch des bekannten Schweizer Schriftstellers Urs Widmer, Reise an den Rand des Universums. Reise an den Rand des Universums ist eine Autobiografie. Urs Widmer beschreibt darin die ersten 30 Jahre seines Lebens, 1938 bis 1968. Das sind die frühen Jahre in Basel, das Elternhaus, die ersten Liebesbeziehungen, sein Studium, sein Werdegang zum Lektor beim renommierten Suhrkamp Verlag in Frankfurt, bis hin zu dem Punkt, an dem er zum ersten Mal einen literarischen Text schreibt und beschließt, Schriftsteller zu werden. Viel Stoff also für ein ausführliches Gespräch mit Urs Widmer. Ich beginne das Gespräch mit einem ganz markanten Satz aus Urs Widmers Buch, nämlich »Kein Schriftsteller, der bei Trost ist«, schreibt eine Autobiografie. Und ich frage Urs Widmer, warum er es dennoch getan hat.
Ja, wahrscheinlich war ich nicht ganz betrost, beziehungsweise ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte einfach plötzlich das Gefühl, dass ich sämtliche Stollen meiner Erinnerungen ausgebeutet hatte. Denn all die Bücher vorher, die so sehr nach Fantasieflügen aussehen, haben eben doch sehr viel autobiografisches Material in sich, dann natürlich metaphorisiert und anders gemacht und vollkommen verfremdet, sodass keine Sau außer mir es noch erkennt. Aber ausgebeutet war es trotzdem. Und ja, ich hatte nichts mehr, was tun. Und dann dachte ich, ja, Urs, was bleibt dir übrig? Du schreibst ein Buch mit genau dem Faktischen, das du erlebt hast, mit den richtigen Namen, mit den richtigen Daten und ohne jede Kapriolen deiner Fantasie für einmal. Und das tat ich dann.
Aber es stellt sich für mich doch die Frage, Sie haben sich jetzt über Jahrzehnte als Schriftsteller geäußert. Kann ein Schriftsteller, der so lange geschrieben hat, überhaupt aufhören?
Aktiv aufhören will kein Schriftsteller, der ein Schriftsteller ist. Aber mancher wird aufgehört. Das kann schon passieren. Und das ist jetzt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir das durchaus vorstellen kann. Ich nehme das jetzt aber doch nicht so dramatisch, denn so wie ich es bis jetzt formuliert habe, wäre die Autobiografie ein letztes Buch. Alles ausgebeutet, es gibt nichts mehr in mir drin, was nicht schon einmal irgendwo erzählt worden ist. In der Zwischenzeit hoffe ich doch ein bisschen, dass ich vielleicht einfach damit den letzten Gerümpel weggeräumt habe und jetzt in einer weiten Ebene stehe, in die ich fröhlich pfeifend hineinwandern kann, auf einen Horizont zu, den ich noch nicht kenne.
Also Sie geben sich da eine Chance, es gibt diese weite Ebene. Und ja, dieses Buch hört ja auch, wenn ich jetzt schon vorausgreifen darf, relativ abrupt auf, 1968. Ja. Und da wäre ja schon noch Platz für ein zweiter Band, oder?
Ja, wäre natürlich, ganz klar. Es ist nur so, es wird kaum einen zweiten Band geben, weil erstens komme ich ja dann meinem jetzigen Alter langsam näher. Das wäre dann geschätzt so von 30 Jahren alt bis 60 Jahre alt. Oder gleich der ganze Rest. Da komme ich in Teufels Küche. Da leben ja meine Freunde noch, meine Halbfreunde und vielleicht solche, die sich als Feinde sehen, die leben und über die schriebe ich dann. Und sie können eine Autobiografie nur schreiben, wenn sie alles sagen. Eine Autobiografie ist kein Genre, wo sie so lieb drüber weghuschen können und ein paar Komplimente verteilen. Das merken die Leute und die lesen es dann auch nicht. Ja, ich bin ein höflicher Mensch, ich will das nicht. Und da kommt ein zweites dazu. Merkwürdigerweise erinnere ich die ersten 30 Jahre vollkommen präzise. In ihren Abläufen, ich musste überhaupt keine Recherchen machen, außer vielleicht mal nachschauen, wann der Algerienkrieg wirklich war, und aber wirklich nicht mehr als das. Während, wenn es dann weitergeht, wird alles immer mehr ein Durcheinander und diffuser und ich verwechsle manchmal ganze Jahrzehnte. Ich weiß auch gar, also mit anderen Worten, ich wüsste auch gar nicht recht, wie ich das angehen soll, dieses Kuddelmuddel.
Das sich erinnern. Wissen Sie, was erfunden ist und was wirklich erinnern ist? Oder gibt es da Vermischungen?
Ich kann es nicht genau wissen. Ich habe mir nur Mühe gegeben. Erinnerndes Erzählen ist ebenfalls erfinden, da gibt es gar keine Frage. Erstens, weil die Erinnerung selber einen ja bescheißt, die, ohne dass du da was dazu tust und vor allen Dingen ohne dass du das was merkst, rückt die Erinnerung bestimmte Sachen sozusagen zurecht. Meistens zu deinen Gunsten, in seltenen Fällen aber durchaus auch zu deinen Ungunsten. Ja? So schlimm war es in Wirklichkeit gar nicht, wie du das da erinnerst. Und zweitens ist die Erinnerung natürlich ein Flickenteppich. Das sind einzelne, so wie sich der Alltag übrigens genau jetzt auch darstellt. Das sind nicht strukturierte Wahrnehmungen, das sind Fleckenbilder, Töne, ein Durcheinander. Und das ist man gezwungen zu strukturieren. Und dann fängt man an zu erzählen. Und wenn man anfängt zu erzählen, füllt man Löcher. Und alle diese Löcher sind Erfindungen. Aber ich habe eben doch versucht, so zu erfinden, dass ich denke, ich bin immer noch dran an dem, was die sogenannte Tatsachen sind. Ja.
Was ist generell Ihr Verhältnis von Fantasie und wirklichem Erinnern? Sie haben das Vaterbuch geschrieben, das basiert auf wirklichen Sachen, das Mutterbuch sowieso. Was ist da Ihr Verhältnis? Sie sind ja einer, der offenbar sehr fest oder sehr stark aus dem eigenen Erinnern geschöpft hat, immer.
Ja, ich habe ja auch eine ganz kontinuierliche Geschichte, das ist ja fast wie ein Weltwunder. Ich habe keine Brüche in meinem Leben gehabt, wirklich nicht. Und das trägt übrigens zu so etwas bei, was man vielleicht sogar Glück nennen könnte. Naja, natürlich schöpfe ich in allen Büchern aus meinen Erinnerungen. Im Geliebte der Mutter und im Buch des Vaters habe ich es zuerst einmal sehr heftig getan. Also das Geliebte der Mutter bleibt möglichst nah am realen Schicksal meiner realen Mutter. Aber das Buch ist trotzdem nach den Gesetzen eines Romans geschrieben, nicht einer Biografie in diesem Falle. Und der Suchscheinwerfer des Schreibers, ich, das ist der Sohn, der strahlt fast ausschließlich auf diese seltsame Liebespassion. Im wirklichen Leben war das viel vermischter und unbemerkbarer und sehr bald einmal auch sehr vergangen, etc., etc., etc. Da habe ich natürlich aus dieser tollen und wahren Geschichte habe ich eine tolle Geschichte erfunden. Beim Vaterbuch war es fast noch krasser, denn der Vater hatte keine solche elementare Story anzubieten. Also hatte ich Angst, dass mein Vater war ein sehr lebendiger, sehr vielfältiger Mann. Da hatte ich einfach Angst, das zerflattert in tausender Anekdoten. Und da habe ich gleich zu Beginn einen vollkommen erfundenen Initiationsritus in die Erwachsenenwelt, das Zwölfjährige in seinem Jugenddorf. Das hat es also überhaupt nicht gegeben. Das ist alles meinem Kopf entsprungen. In einem Roman darf ich das. Übrigens, der kluge Leser ahnt ja dann doch die richtigen Spuren. Ich meine, selbst in der Autobiografie beschreibe ich ja meine Zeugung. Ich muss es noch nicht mal erklären, keiner wird glauben, dass ich mich an meine Zeugung erinnere. Das soll er auch nicht glauben. Und es ist so klar, dass ich nicht mal sage, er soll es nicht glauben. Ja?
Insofern ist wahrscheinlich das Schreiben an einem wirklich erfundenen Buch oder so erfunden, wie Sie es mir erzählt haben, mit dem Mutterbuch oder Vaterbuch und einer Autobiografie gar nicht so ein riesiger Unterschied, weil Sie müssen ja letztlich auch in der Autobiografie einen Roman schreiben, der eine gute Geschichte ist, gut erzählt.
Das ist alles vollkommen richtig. Der Unterschied ist aber doch das, was wir schon gesagt haben. Ich erlaube mir keine Kapriolen. Und das ist schon ein Unterschied.
Ich frage das jetzt, ich wollte das fragen in einem ganz anderen Zusammenhang, aber der Umstand, dass so viele Leute nicht mehr leben, die Sie beschreiben, hat Ihnen offenbar mehr geholfen, als dass Sie das jetzt einsam oder traumig gemacht hat beim Schreiben.
Ja, das ist immer so. Ich konnte den Geliebten der Mutter nicht schreiben, ohne bevor alle Beteiligten, ich betone alle, tot waren. Ich bin der einzige Lebende, also die Ich-Figur ist der einzige Lebende im Buch. Jetzt da ist es mehr zufällig, ein paar von denen leben ja auch noch. Aber das wirklich Beglückende und Erschütternde war, dass ich plötzlich selber wieder lebte in dieser Zeit und mit mir all die ich zum Teil schon fast vergessen hatte. Papa, Mama hatte ich natürlich nicht vergessen, aber viele andere, plötzlich waren die wieder da und ich konnte ihnen guten Tag sagen und sie waren fast über das Buch hinaus, waren sie eine ganze Weile lang bei mir und das hat mich ungeheuer beflügelt. So zögernd ich das Buch angefangen hatte, mit dem Gefühl, das wird wahrscheinlich gar nicht klappen, das geht nicht. So beschwingt war ich eigentlich durch diese Erfahrung immer mehr und schließlich hat sich das Buch sehr leicht geschrieben.
Gehen wir doch zurück in die frühen Jahre. Was war das für ein Milieu? Was war das für eine Welt, in die Sie hineingeboren wurden?
In der Sonntagszeitung, ich musste lachen, stand, meine Mutter Anita Maschoni hieß sie, sei die Tochter des Vizedirektors des Chemiegiganten Ziba gewesen. Da ist irgendetwas vollkommen richtig dran. Aber erstens war er nur ein Vizedirektor und leitete die Farbenabteilung. Zweitens war die Ziba damals überhaupt kein Chemiegigant, sondern eine kleine Klitsche, das war vor dem Ersten Weltkrieg. Und mein Großvater kommt in Wirklichkeit aus einem mausarmen Milieu aus Norditalien und hat aber dann tatsächlich so eine Karriere gemacht, eben bis zu diesem Vizedirektor. Und dann war die Familie, ich habe sie nie gekannt, eine Weile, und die Weile war vielleicht knappe 10 Jahre, so etwas wie reich. Und dann kam der Crash von 28, da waren sie wieder nicht mehr reich. Und da hat meine Mutter wieder normal arm, also wir haben nicht getarbt, mein Vater war Lehrer, hat einen Lehrlohn von, was ist damals, 680 Franken, aber wir haben nicht getarbt. Da hat sie so eine lebenslange Mischung zwischen dem Verhalten einer reichen Dame und den Sehnsüchten einer reichen Dame und gleichzeitig dem Bewusstsein, wir werden sicher verarmen, und es gab da nur einen halben Servala. Und ich war als Kind, kam ich aus dieser Mischung nie so ganz, ganz draus. Während mein Vater die hunderten Noten einfach so ausgab, wenn er sie in der Hand hatte.
Und das war der Bohemian.
Herr Bohemian würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Er trug immer eine Krawatte. Aber er war der klassische Intellektuelle. Also klassischer geht das gar nicht mehr. Er war wirklich ein ungeheuer gebildeter Mann. Also meine Bildung hat auf seinem Fingernagel Platz bis heute. Das Wunder ist eigentlich, dass ich nicht in eine ganz andere Richtung gerannt bin.
Warum?
Ja, offenbar hat er mich nicht so belastet, sondern stimuliert, und er war in der Tat ein Ideal und Vorbild. Trotzdem habe ich dann bemerkt, zu meiner schmerzhaften Verblüffung, aber doch auch Erleichterung, dass, als er dann gestorben war, relativ früh, 1965, dass mich das erleichterte. Ich war plötzlich von einem Gewicht entlastet. Und eigentlich dann erst habe ich ernsthaft zu schreiben angefangen.
Das Buch hat eine zweite Ebene, nämlich die 3 Jahrzehnte, die Sie anschauen, einzeln, werden am Schluss des Abschnittes jeweils, des Kapitels jeweils, noch ein bisschen aus Distanz angeschaut. Ja. Also nicht nur das, was Sie persönlich erlebt haben, sondern auch, was der Zeitgeist war.
Ja.
Ich würde gerne die 3 Jahrzehnte kurz durchgehen. Ich weiß, es ist eine allumfassende Frage. Dennoch, wenn Sie es so auf einen Punkt bringen müssten, die 3 Jahrzehnte, welche Attribute würden Sie wählen?
Ja, da gibt es natürlich eine sehr lange unschöne Kontinuität. Es fängt tatsächlich mit einer Luft voller Faschismus an. Und dann war der Weltkrieg, der die Schweiz ganz ungeheuer geschüttelt hat, weil, das vergisst man ja immer, wir Schweizer mindestens bis 1943 sicher waren, dass wir auch dran kamen. Wir schissen also in die Hosen vor Angst. Und zwar berechtigterweise. Nach Stalingrad, das war 1943, kam eine erste, aber noch nicht sichere Hoffnung auf, dass der Kelch an uns vorbeigehen könnte. Und das tat er ja dann auch. Das Klima war und blieb faschistisch, aber der demokratische Widerstand war auch nicht gespielt. Ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit der Schweizer in den Kriegsjahren nicht faschistisch dachte. Aber es dachten genug Faschisten, und je weiter es nach oben ging, desto mehr wurden es. Und da gibt es noch bis heute vollkommen stinkige Geschichten, die noch nie erzählt worden sind. Vielleicht erzähle ich die mal. Dann die 50er Jahre nach 1945 war der Schock einfach so groß, dass man gleich neu starten konnte. Das war wie in einer Schockstarre drin. Ich würde sagen, die Zeit bis 1955, 10 Jahre, war schockgefroren und taute ganz, ganz langsam auf. Also man begann ein bisschen den Kopf zu heben. Dennoch sind die 50er Jahre für mich eine dumpfe Erinnerung, eine graue, eine unfrohe. Und das ist nicht nur familiär. Nein, das ist ganz sicher nicht nur voller autoritärer Hauswarte, Schulabwarte, Briefträger, die einen zusammenschießen. Ein Kondukteur, sagte man damals noch, ein Schaffner im Zug war, eine Autoritätsperson, der auch einen Vater zur Schnecke machen konnte. Das war kein Aufbruchsklima. Es war eben zu früh. Es hätte kein 1958 geben können. Es gab dann ein 1968. Da und die 60er Jahre, da öffnet sich plötzlich der Atem und vieles und steuert dann auf dieses 1968 zu, das ja um uns herum viel wichtiger und viel entscheidender war, aber für uns Schweizer eben auch sehr viel bewirkt hat. Da waren dann die Söhne und Töchter von denen, die alte Nazis gewesen waren, wirklich erwachsen und konnten fragen, ja sag mal Papi, Mami, was war denn da eigentlich? Und es war eben sehr viel. Man darf nicht vergessen, dass die Deutsche, ich war damals in Deutschland, dass die deutsche Uni, die deutsche Regierung, die deutsche, der deutsche Geheimdienst, das war voll alten Nazi-Profis. Adenauer war der, ich will nicht mit dem toten Adenauer nicht diskutieren, ich bin aber nicht sicher, ob er recht hat, war der Ansicht, man kann einen Staat überhaupt nicht führen ohne Beamtenprofis. Und wenn sie halt mal in der SS waren. Ne? Gut, das war dann aber 68 nicht zu Ende, aber das kam dann doch sehr, sehr deutlich an die Oberfläche und das gab für mich ein Klima der größten Erleichterung. Ich habe das als eine äußerst optimistische Zeit erlebt und es ist genau die Zeit, in der ich angefangen habe, als freier Künstler zu arbeiten. Ich glaube, in einem depressiven Umfeld hätte ich das nicht geschafft, aber dieser Optimismus war großartig.
Würden Sie sich heute noch als 68er bezeichnen?
Ja, wenn man das will, ja. Ich kann mir eigentlich aus dieser Zeit nichts vorwerfen, habe nie etwas mit Gewalt zu tun gehabt. Und das Einzige, was ich mir vielleicht, aber das ist ein Mini-Vorwurf, ich war einige Monate lang von Mao begeistert, das kann ich mich erinnern. Ich habe den ganzen Scheiß der Kulturrevolution etwa 2-3 Monate lang geglaubt. Es ist weit weg und Fehler macht man.
Gehen wir noch wieder ein paar Jahre zurück, also Richtung 50er Jahre zurück. Sie beschreiben da Ende 50er Jahre dieses Lebensgefühl, das ich noch von meinem Vater sehr gut kenne. Ja. Man fährt Döschwo, man ist in Frankreich unterwegs. Ja. Erzählen Sie uns davon, was hat das für Sie bedeutet, dieses Frankreich in der Zeit?
Ja, ich bin sehr frankophil aufgewachsen. Mein Vater war Übersetzer, Französischlehrer und Übersetzer des Französischen und hatte auch in Paris gelebt, in seiner Studentenjugend. Und er liebte Frankreich. Also wir haben sehr, sehr stark nach Frankreich geschaut. Wenn ich von meinem Zimmer aus dem Fenster schaute, sah ich ebenfalls Frankreich, das bei uns in Basel-Elsass heißt. Und das war alles also auch sehr nah und ich konnte auch sehr bald ziemlich gut Französisch. Ja, und dann bin ich nach Frankreich aufgebrochen, unter anderem, weil der Scheinwerfer des Zeitgeistes die anderen Sachen, die für uns heute ganz wichtig sind, noch nicht einmal angeleuchtet hatte. Weder London noch New York kamen überhaupt vor. Paris war nach wie vor das unbestrittene Zentrum der intellektuellen und der künstlerischen Kultur. Wo hätte denn Beckett sonst leben sollen? Und Giacometti und auch Picasso, der dann im Süden lebte. Das war Paris. Und da bin ich dann eben auch nach Paris gegangen für 2 Jahre.
Ein anderes Kapitel, das Sie immer wieder mittragen in Ihrem Buch und was ich auch in anderen Büchern schon von Ihnen gelesen habe, ich darf das so sagen, Sie haben die mitunter feinsten Beschreibungen der Stadt Basel in Ihren Büchern. Warum haben Sie Basel verlassen?
Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe Basel verlassen, weil ich das tiefe und Sie können wohl auch sagen, neurotische Gefühl hatte, ich muss da weg. Ich hielt die nächste Verwandtschaft, die in erster Linie aus meiner Mutter bestand, nicht mehr aus. Ja, es war eine Mutterflucht in allererster Linie. Aber dann hatte ich auch mit Basel, wo ich so viele Stunden des Glücks auch erlebt habe, eine Art Mühe der Enge. Ich hatte das Gefühl, da in Basel, wenn ich da bleibe, kann nichts Richtiges passieren. Mit diesen Baslern, was ja heute besser geworden ist, die ununterbrochen mit Stereotypen, Witzen, die ich alle auswendig reproduzieren kann, zeigen, dass Basel eben doch die beste Stadt auf der westlichen Hemisphäre ist. Zürcher Witze machen, die Zürcher nicht mal realisieren, weil sie dieses Spiel gar nicht kennen. Naja, und dann hatte ich eben die Chance, also zuerst war die Frankreich-Episode, aber dann hatte ich die Chance, nach Frankfurt zu gehen. Dann allerdings wollte ich nicht einfach wieder in die alten Trampelpfade einmünden.
Ich lasse jetzt in Ruhe mit Basel, ich komme jetzt zu Frankfurt noch zu sprechen, ja. Was ganz entscheidend war für Sie, für Ihre Entwicklung auch als Schriftsteller. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit in Frankfurt für Sie als Schriftsteller?
Naja, ungefähr alles. Denn es war an sich ein absoluter Traumjob. Es ist das beste Lektorat in deutschen Verlagen und ich hatte damals Macht natürlich keine, die hatte Unzählt, aber ich hatte viel Einfluss. Ich machte das Programm, also gute Teile des Programms. Das ist wahnsinnig spannend. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen das, die deutschsprachige Literatur im wichtigsten Verlag. Da schwellt sich die Brust und Sie sind ein glücklicher Mann und Sie arbeiten wie ein Ochse. Ich habe viel gearbeitet. Ne? Dann ging das aber in Brüche und das war dann 69, stand ich auf der Straße und dann dachte ich definitiv, hatte da schon meinen kleinen Alois geschrieben und Diogenes hatte den gedruckt. Und da dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Ich suche nicht einen neuen Job, ich probiere jetzt ein Schriftsteller zu sein. Das war ziemlich hart. Harte Sache, hat ja null Einkommen, ne? Und meine Frau auch noch nicht. Und da muss es ein paar Jahre gegeben haben, wo wir nichts verdient haben, aber ich kann nicht an Momente der Armut erinnern. Es war so heiter alles, ne? So man flog.
Jetzt sind Sie ein erfolgreicher Schweizer Schriftsteller, der über die Grenzen hinaus Einfluss hat und international bekannt ist und Erfolg hat. Was bedeutet Ihnen der Erfolg?
Ja. Ich müsste ja lügen, wenn ich sagte, er bedeutet mir nichts. Erstens bedeutet er mir natürlich Einkommen. Aber mein narzisstisches Herz braucht das auch. Ich glaube, wenn ich gar keine Leser und Zuhörer gefunden hätte, wäre ich verkümmert. Also ich bin auf das Echo, wenn Sie so wollen, angewiesen oder es tut mir gut. Es ist richtig so. Ich trete ja auch gern auf, weil da Leute sind. Und ich bin ja oft auf Bühnen und mache Lesungen und mache auch viel Theater. Auch das Theater mache ich, weil ich da mit Leuten bin, Echo habe. Und wenn es gut läuft, sind das ja dann sehr auch herzwärmende Erfahrungen. Und es ist jetzt Gott sei Dank so, dass sowohl in Deutschland, Österreich und in der Schweiz meine Bücher präsent sind. Wissen Sie, ich war am Anfang jahrelang ein deutscher Dichter. Die Deutschen haben gar nicht gemerkt, dass ich ein Schweizer bin. Ich habe mich auch nicht so aufgeführt. Und das hat mir aber auf eine merkwürdige Weise dann geholfen. Auch als ich wegging, blieb ich in Deutschland präsent. Es ist ein Hauptproblem für Schweizer Schreiber, die Grenze zu überschreiten. Also wie es übrigens auch umgekehrt ist. Ich hatte, als ich zurückkam, sofort ein Drittel höhere Auflagen. Die Schweizer honorieren, wenn man zu Hause ist. Die mögen nicht, dass einer weggeht. Das könnte ja heißen, es ist nicht schön bei uns.
Und warum ist es umgekehrt so schwer? Warum haben wir so große Schwierigkeiten, in Deutschland Fuß zu fassen?
Weil Deutschland schon so groß ist, nicht gerade wie Amerika, das ganz blind ist, dass es nicht so sehr nötig hat, andere zu sehen. Und wenn sie sieht, kriegt ja manchmal sogar eine Schweizerin einen deutschen Buchpreis, dann ist ihnen gar nicht so besonders klar, dass es eine Schweizerin ist. Das Nationale spielt da, glaube ich, wenig Rolle, aber konzentriert sind die Deutschen natürlich auf ihre Leute. Und das hat natürlich mit der Wiedervereinigung Ost-West einen unheimlichen Schub gegeben. Finde ich auch richtig und positiv, dass viele Kritiker sehr stark nach Osten schauen und schauen, was können wir da ernten und was ist da toll. Und das lenkt den Blick natürlich von der Schweiz ab, die aus Deutschland fast nicht existiert. Jetzt ist in letzter Zeit, haben wir ja Gott sei Dank dieses herrliche Bankgeheimnis, das uns in die Schlagzeilen auch in der FAZ bringt. Jetzt sind wir ein bisschen präsenter und Herr Steinbrück hilft uns manchmal. Jetzt geht es ein bisschen besser, aber an sich, zu meiner Zeit war die Schweiz ein nettes Land, bevölkert mit kleinen Zwergen, die sympathisch sind.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Intellektueller in der Schweiz?
Ich habe keine Rollendefinition. Ich bin sicher nicht einer, der sich ganz zurückzieht. Aber ich bin auch nicht die Stimme der Nation, wie sie Max Frisch ganz sicher war und wie sie Adolf Muschk manchmal auch erfolgreich verkörpert. Das liegt mir nicht. Ich sag meine Meinung auf meine Weise und schreibe meine Bücher so, dass man irgendwas ablesen kann. Aber ja, ich bin auch nicht Otto F. Walter, den alle schon vergessen haben, der bei AKWs brüllend schöne, herrliche, feuern anfeuernde Reden hielt und sozusagen kann es fast sagen, auch die Walters wegen ist Kaiser Augstlicht gebaut worden. So einer bin ich nicht. Leider habe ich ganz nicht.
Ja, aber Sie sehen sich schon als Teil des Landes, in dem Sie leben und lassen das auch immer wieder hören, oder?
Ja, das tue ich natürlich. Ich bin sehr am Geschick dieses Landes interessiert. Ich liebe dieses Land ja auch. Und ich finde ja auch, dass vieles in Ordnung ist und besser als in anderen Ländern, die ich auch kennenlernen durfte und musste. Manche Sachen laufen sehr gut hier und man tut doch ganz gut daran, sich manchmal bewusst zu sein, dass man unter relativ günstigen Bedingungen lebt und nicht ungünstigen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich ständig irgendwelche Dinge, die krumm laufen, die muss irgendwer benennen. Ich bin aber nicht immer sicher, ob ich das bin.
Ich komme noch mal auf den Schriftsteller zurück. Jetzt haben Sie ja Ihr letztes Buch geschrieben, vielleicht auch nicht ganz. Was machen Sie jetzt den ganzen Tag?
Ja, seltsamerweise gibt es doch jeden Tag so etwas wie Kleinkram, was sich dann doch zu manchmal größerem Kram ausweitet. Ich gebe zum Beispiel Interviews. Ich habe ein Theaterstück jetzt nachher noch geschrieben. Das ist jetzt gerade fertig geworden, heißt König der Bücher und hat ein Kernthema, das so eng ist, dass man mir sagt, aber das interessiert doch niemanden mehr, nämlich die Welt der Bücher und wie sie langsam verschwindet und untergeht. Andererseits ist es einfach eine sehr gute Komödie geworden. Wie auch immer, mir hat es Spaß gemacht. Und jetzt ist die Frage, was mache ich nach diesem Stück? Ich habe die auch schon begründete Hoffnung, dass es gespielt wird. Ja, das hält einen doch irgendwie in Trab. Ja, wissen Sie, und dann kommen die Lesungen. Und zu viel Arbeit will ich mit 75 auch nicht haben. Ne?
Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer. Hören wir zum Schluss dieser Reflexe-Sendung über sein neues Buch Reise an den Rand des Universums noch einen kurzen Ausschnitt. Und damit kehren wir wieder an den Anfang der Sendung zurück und zur Frage, warum schreibt ein Schriftsteller eine Autobiografie? Es liest Urs Widmer.
Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie. Denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hinter der Autobiografie ist nichts, alles Material verbraucht, keine Erinnerungsrätsel mehr. Immer näher rücken mir die Erinnerungen ihrer puren Nüchternheit. Ich bin in der Falle des eigenen Lebens. Es ist wie bei einer Sanduhr. Der Sand, anfangs überreich im oberen Glas, rinnt unerbittlich nach unten, und an einem Tag ist die letzte Erfindung, die in etwas Erlebtem wurzelt, erzählt. Du bist nicht tot. Das ist ein anderer Sand in einem anderen Stundenglas. Aber du hast alle Geschichten erzählt. Außer, du machst hoffentlich rechtzeitig noch aus deiner Not eine Tugend, tust das Unabänderliche mit Lust und erfindest das Leben mit genau dem, was du erinnerst, mit den Tatsachen. Mit dem, was du redlich und aufrichtig dafür zu halten gewillt bist. Denn früher einmal dachte ich, dass die Fantasie nichts anderes als ein besonders gutes Gedächtnis sei. Heute glaube ich eher, dass jedes Erinnern, auch das Genaueste, ein Erfinden ist. Das tatsächliche Erinnern, auch daraus kann nur ein Roman werden. Vermutlich aber gehorche ich nur einem banalen Gesetz der Menschen. Erst träumen wir von der Zukunft, dann leben wir sie, und am Ende, wenn diese gelebte Zukunft vergangen ist, erzählen wir sie uns noch einmal. Wahrscheinlich das Beste am Schluss.
Urs Widmer. Sein neues Buch »Reise an den Rand des Universums« ist bei Diogenes erschienen. Das war Reflexe, am Mikrofon Michael Luisier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.